Und jetzt in HR Info und SWR aktuell. Kultur.
Mit Pablo Díaz am Mikrofon. Vor 250 Jahren, am 5. September 1774, wurde der bedeutendste Maler der deutschen Romantik geboren, Caspar David Friedrich. In diesem Jahr feiern wir seinen 250. Geburtstag. Unter anderem mit zahlreichen Ausstellungen. Nach Hamburg und Berlin hat nun auch Dresden eine große Jubiläumsausstellung zu Caspar David Friedrich. Wo alles begann, heißt sie. Auch hier erwarten die staatlichen Kunstsammlungen Dresden Zehntausende Besucher. Warum interessieren sich die Menschen im 21. Jahrhundert für einen Maler aus der Romantik?
Ich denke, bei Friedrich kommt etwas zusammen. Das eine ist unsere Sehnsucht nach einer Flucht aus der gegenwärtigen Welt, die voller Digitalisierung, Kriegsbilder, Überforderung ist. Also man kann mit Friedrich sich hinausbegeben in eine Traumwelt, in eine entrückte Welt. Und zum Zweiten befriedigt er etwas, was im täglichen Leben viel zu kurz kommt. Eine Sehnsucht nach Transzendentalem, eine Sehnsucht nach Überirdischem, eine Sehnsucht nach dem Unaussprechlichen.
So begründet der Journalist und Kunsthistoriker Florian Illies dieses Interesse. Wie das zustande kommt, darüber sprechen wir mit ihm in dieser Sendung. Illies hat eines der wichtigsten Bücher zum 250. Jubiläumsjahr von Caspar David Friedrich geschrieben. Zauber der Stille heißt es. Goethe fand die Bilder von Caspar David Friedrich furchtbar düster. Von den deutschen Nationalisten wurde der Maler gehuldigt und als Inkarnation des Germanischen betrachtet. Das wiederum wurde von den später Geborenen missbilligt und Friedrich wurde praktisch für Jahrzehnte totgeschwiegen. Einer, der es trotzdem gewagt hat, sich ihm anzunähern, ist der Kunsthistoriker und Journalist Florian Illies. In seinem Buch »Zauber der Stille« kann man diese Annäherung nachlesen. Ich habe vor der Sendung mit Florian Illies gesprochen. Herr Illies, was fasziniert Sie an Caspar David Friedrich, dass Sie ihm gleich ein ganzes Buch widmen?
Ich bin wirklich viele Jahrzehnte um Caspar David Friedrich rumgeschlichen, wie um den heißen Brei, weil ich immer das Gefühl hatte, der kann doch nicht so einzigartig sein, der kann doch nicht so besonders sein, wie alle sagen. Ein wenig wie mit Goethe, wenn man so in Deutschland aufwächst. Selbst auf einer hessischen Gesamtschule tauchte manchmal der Name Caspar David Friedrich auf. Also man hatte immer wieder Begegnungen mit ihm und immer dieses Besondere um ihn, das ihn fast in so einen Heiligenstatus versetzte. Und da wurde ich ein wenig skeptisch und habe lange versucht, mich um ihn herumzudrücken, obwohl ich mich so fürs 19. Jahrhundert interessierte und obwohl ich so viel im 19. Jahrhundert aktiv war, selbst gesammelt habe, geschrieben habe, immer wieder auch in der FAZ darüber geschrieben habe. Und Friedrich war aber immer so ein leuchtender Übervater in der Mitte, um den ich mich herumgeschlichen habe. Und irgendwann hatte ich dann, als ich im Auktionshaus Villa Griesebach gearbeitet habe und dafür das 19. Jahrhundert verantwortlich war, wirklich eine Zeichnung und ein Aquarell von ihm in der Hand. Und da war dann ganz klar, jeder Widerstand ist zwecklos. Das ist wirklich die große Ausnahmefigur der deutschen Kunst des 19. Jahrhunderts. Ich habe da wirklich eine solche Aura und Energie und so viel Kraft aus diesen winzigen zwei Blättern gefühlt, dass ich spürte, nein, das ist schon alles richtig, dass dieser Künstler in diesem Status ist. Und dann habe ich aber selbst dann versucht, auch anderen Menschen den Weg zu ihm zu erleichtern, die genauso das Gefühl haben, das ist ein Heiliger, wie können wir uns dem nähern? Und ich versuche an meinen Büchern immer schwellenfreie Kommunikation sozusagen und die Menschen hineinzulocken durch Geschichten, durch emotionale, atmosphärische Schilderungen, um einfach Friedrich nahbar, erlebbar und erfühlbar zu machen. Denn das scheint mir das ganz, ganz große Problem all der Hunderten von Büchern über Friedrich zu sein, dass sie immer den Intellekt angesprochen haben. Und ich habe versucht, das zu berühren, was auch Friedrich berührt, nämlich das Gemüt, das Herz, die Seele.
Ist es dann die Faszination für, sagen wir mal, sein Gesamtwerk, für die Form, wie er dieses Gemüt auf den Bildern überträgt, oder ist es mehr für die Person?
Die Person hat mich fasziniert. Es ist sehr schwierig, über sie viel herauszufinden. Wir haben nur wenige konkrete Dokumente, Briefe an seine Familie. Da kriegt man mit, dass er ein Kauz war, ein Pommer durch und durch, wortkarg, ein doch immerhin sehr humorvoller Mensch, ein Familienmensch. Aber er lebte eigentlich für seine Kunst. Er hat nichts anderes gemacht, als in seinem Atelier zu sitzen und einmal morgens und abends aus dem Haus zu gehen. Das trägt nicht für eine wirkliche Biografie über 250 Seiten. Deshalb habe ich die Bilder zu den Hauptfiguren gemacht und die Geschichten, ihr Schicksal erzählt. Und das ist wirklich abenteuerlich, was da über 200 Jahre alles stattgefunden hat. Und ich habe über die Bilder versucht, ihm nahe zu kommen und vor allem der Wirkungskraft seiner Bilder.
Sie haben ja in Ihrem Buch Zauber der Stille dafür viel recherchiert. Welches der Bilder von Caspar David Friedrich hat Sie persönlich am meisten beeindruckt?
Ich habe am meisten Recherche in die Geschichte des Wanderers über dem Nebelmeer gelegt, aus einem ganz besonderen Grund. Das ist ja heute das für uns bekannteste, nahezu ikonische Werk von Friedrich. Dieser Mann, der da auf dem Felsen steht, unter ihm die Wolken und Nebel und er so über der Welt thront. Das hat ja jetzt auch eine ganz große Konjunktur nochmal in den sozialen Netzwerken auf Instagram, wo sich hunderte tausend auf der ganzen Welt in dieser Pose fotografieren lassen und hoffentlich keinen Schritt weitergehen, sonst fallen sie nämlich herab. Das ist auch die Gefahr dieses Wanderers über dem Nebelmeer, dass er auf so einer Klippe, auf so einem Abgrund, auf so einer Schwelle steht. Und das Aufregende an diesem Bild ist, dass es überhaupt erst 100 Jahre nach Friedrichs Tod aufgetaucht ist. Und das ist für mich heute immer noch das größte Rätsel. Das ist hier in Berlin 1939 erstmals in einer Kunsthandlung aufgetaucht. 1840 ist Friedrich gestorben. Und es ist für mich bis heute vollkommen rätselhaft, wie ein solch markantes, die gesamte Kunst des 19. Jahrhunderts sprengende Ästhetik, ein solches Bild unbekannt bleiben kann. Es war ja offenbar in Privatsammlungen, aber weder Friedrich hat selbst darüber gesprochen, noch hat der Besitzer darüber gesprochen, dass es in seiner Sammlung hängt. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass da weitere Recherchen in Archiven irgendwann doch nochmal einen Hinweis hervorbringen, warum uns das bekannteste Bild des 19. Jahrhunderts erst im 20. Jahrhundert überhaupt bekannt geworden ist.
Was viele nicht wissen, zahlreiche Bilder von Friedrich über die Natur sind gar nicht in der Natur entstanden, also sie sind kein Abbild, sondern in seinem Atelier in Dresden. Kann man sagen, die Natur, die Friedrich malt, ist eine ausgedachte, eine persönliche Naturvorstellung?
Ja, das ist eine sehr seltsame, faszinierende, rätselhafte Weise, wie Friedrich Natur erfasst und dann darstellt. Er geht permanent in die Natur. Er hat einmal sogar 7 Tage in einem Tal bei Dresden verbracht und dort geschlafen, um sich, wie er sagte, ganz in die Natur hineinzubegeben. Dann allein war er glücklich, wenn er keine Menschen sehen musste, sondern nur die Wiesen, die Wälder, die Bäume, die Steine. Und dann hat er das immer wieder sein Leben lang gezeichnet. Also er hat in der Natur immer nur gezeichnet für 40, 45 Jahre lang, hat aber nie die Ölfarbe benutzt, wenn er draußen war in der Natur, was eigentlich en vogue war zu seiner Zeit, was eigentlich die Maler der Romantik taten. Er aber hat dann sich in sein Atelier zurückgezogen, die Fensterläden geschlossen und aus diesen Zeichnungen zusammen mit den Bildern, die in ihm aufsteigen, wie ein Collagekünstler eigentlich, eine Natur erfunden, die es gar nicht gibt. Das bringt auch alle Fremdenverkehrsverbände in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen zur Verzweiflung. Die würden so gerne irgendwo ein Schild aufstellen und sagen, hier ist der Kreidefelsen von Rügen entstanden, hier stand der Wanderer über dem Nebelmeer. Geht nicht. Er hat einfach Landschaften erfunden, aber diese Erfindung besteht aus ganz konkreten Versatzstücken. Und dass einer als Collagekünstler die Kunst der Romantik sprengt, ist ein weiterer Grund für mich, vor ihm immer wieder sehr, sehr tief in die Knie zu gehen und zu sagen, ungeheuer, was dieser Caspar David Friedrich künstlerisch vermochte.
Sagt Florian Illies, wir sprechen gleich weiter mit ihm. Wir sprechen mit dem Kunsthistoriker und Autor Florian Illies. Er hat zum 250. Geburtstag des Malers Caspar David Friedrich bereits im vergangenen Jahr ein Buch geschrieben. Zauber der Stille heißt es, erschienen im S. Fischer Verlag. Herr Ilias, Sie haben schon kurz auf den Charakter von Caspar David Friedrich verwiesen, auf seine Kauzigkeit, seine Wortkargheit. Aber eigentlich war er kein Maler, der vollkommen isoliert lebte und losgelöst von der Gesellschaft.
Nein, er war kein isolierter Mensch. Er hat, wir haben darüber leider sehr wenig Dokumente. Er war ganz offensichtlich mit den frühen Romantikern um Tieck verbunden, auch mit Heinrich von Kleist, auch mit Goethe, den er abgöttisch verehrte. Während Goethe diese Liebe nicht wirklich erwiderte, weil für Goethe war auf diesen Landschaften viel zu wenig drauf. Aber er hatte sehr viele Künstlerfreunde, auch nach Russland hin. Das preußische Königshaus schätzte ihn. Also es gab immer wieder Menschen, mit denen er sich austauschte. Das ganz große Problem war, er fand für die vielen Bilder, die er geschaffen hat, irgendwann keine Abnehmer mehr, weil die Zeitgenossen seine Bilder nicht verstanden. Das stand auch in den kritischen Rezensionen, wenn er die Bilder ausstellte in der Dresdner Akademie. Was will uns der Künstler eigentlich damit sagen? Also die Zeitgenossen rätselten, was da eigentlich diese offenen Landschaften zu bedeuten haben. Damals wollte man, dass die Kunst einen belehrt oder erheitert, dass sie einem Geschichten erzählt, Anekdoten. Das war das, was in dieser Zeit en vogue war, aber Friedrich verweigerte das, malte einfach nur Stimmungslandschaften. Und ich glaube, genau das ist umgekehrt der Grund, warum wir ihn heute so ins Herz schließen können, so lieben können, weil diese Landschaften eben so offen sind, weil sie keine Antworten geben, sondern eigentlich nur Fragen stellen.
Ich habe den Eindruck, bei vielen der Bilder von Friedrich spielen die gemalten Figuren, so wie bei Mönch am Meer, eine untergeordnete Rolle. Also man sieht ja diese Figur kaum, dieser Mönch, der ist eine winzige Erscheinung. Ist das ein falscher Eindruck von mir oder würden Sie dem zustimmen? Und worauf ist das zurückzuführen?
Ja, es ist auffällig, wie klein die Menschen sind in den Landschaften von Caspar David Friedrich. Man hat oft das Gefühl, das ist wirklich so wie der Last Man Standing, also die letzten Menschen oder die letzten ihrer Art, die er da zu zeigen scheint. Und danach, so spürt man, ist eigentlich eine Welt wieder ohne Menschen möglich, denkbar. Man weiß nicht, ob er das als Angstvision vor sich hat oder als Traumvision, aber man hat wirklich das Gefühl, es sind nur noch kleine, letzte Menschen auf diesen Bildern zu sehen, die noch einmal die Natur anschauen. Das erzählt viel von seinem eigenen Verhältnis zur Natur. Also er hatte sie als etwas ganz Erhabenes, als etwas Übermächtiges vor Augen. Das war bei ihm auch sehr religiös, christlich aufgeladen. Das war die Schöpfung für ihn und er ordnete sich dem immer wieder unter. Und ich glaube, er hatte deshalb auch das Gefühl, dass der Mensch ganz klein sei angesichts der Schönheit, angesichts der Gewalt der Natur. Und deswegen hat er den Menschen auch so klein gemalt und in dieser demütigen Rolle gegenüber der Natur.
Sie sprachen vorhin, warum der Hype um Friedrich in unserer Zeit, worauf führen Sie den zurück? Ist das tatsächlich diese Sehnsucht nach Natur und so, wie er sie darstellt? Denn wir müssen ja, bei Friedrich haben wir verschiedene Phasen seines Lebens. Der Hype jetzt zu sehen, beispielsweise an den Ausstellungen in Hamburg oder in Berlin und jetzt in Dresden, die jetzt anfängt diese Woche, beziehungsweise angefangen hat. Also was drückt er aus, was uns Menschen im 21. Jahrhundert fasziniert?
Friedrich hat einmal, als er immer unbekannter, immer unwichtiger wurde zu seinen Lebzeiten, so ab 1825 und fast zu resignieren drohte, einmal geschrieben, ich bin wie eine Raupe, ich verpuppe mich und ich werde in einer anderen Zeit einmal als Schmetterling aufsteigen. Ein wahnsinnig schönes, poetisches Bild und genauso ist es gekommen. Jetzt fliegt er wie ein Schmetterling durch das 21. Jahrhundert und in Deutschland werden ihn im Jahr 2024 fast 1 Million Menschen in den Ausstellungen gesehen haben, in Hamburg, in Berlin, in Dresden, dann noch in Weimar, in Greifswald. Das ist unglaublich, was aus einem Künstler, der in einem kleinen Zimmer in Dresden 40 Jahre lang gemalt hat, plötzlich werden kann. Das heißt, er muss einen Nerv treffen, den er noch gar nicht kennen konnte. Er musste Erfahrungen in seinen Bildern verarbeiten, die er noch gar nicht gemacht haben konnte. Es ist ein wunderbares Rätsel, wie man es ganz selten hat. Gilt vielleicht noch für Caravaggio, den großen italienischen Barockmaler, der genauso vergessen war für 2 Jahrhunderte und dann plötzlich im 20. 21. Jahrhundert wieder auftaucht. Ich denke, bei Friedrich kommt etwas zusammen. Das eine ist unsere Sehnsucht sucht nach einer Flucht aus der gegenwärtigen Welt, die voller Digitalisierung, Kriegsbilder, Überforderung ist. Also man kann mit Friedrich sich hinausbegeben in eine Traumwelt, in eine entrückte Welt. Und zum Zweiten befriedigt er etwas, was im täglichen Leben viel zu kurz kommt. Eine Sehnsucht nach Transzendentalem, eine Sehnsucht nach Überirdischem, eine Sehnsucht nach dem Unaussprechlichen, das in seinen Bildern immer spürbar ist. Es ist eine Sehnsucht von Menschen der Gegenwart nach einem Überzeitlichen, was in der Kunst steckt und was sie trösten kann. Und ich glaube, das fühlen die Menschen, die vor diesen Bildern sind. Es fließt aus den Caspar David Friedrich Bildern Energie heraus zu uns. Das ist etwas Einzigartiges, was alte Kunst fast nie vermag. Aber Caspar David Friedrich vermag das. Er wird zum Seelentröster und Energiespender für eine verunsicherte Digitalgesellschaft.
Sagt der Kunsthistoriker und Journalist Florian Illies. Sein Buch Zauber der Stille ist im S. Fischer Verlag erschienen. Danke für das Gespräch.2024 ist das Jubiläumsjahr von Caspar David Friedrich aus Anlass seines 250. Geburtstages. Die meisten seiner Bilder verteilen sich in Deutschland auf die Alte Nationalgalerie der Staatlichen Museen zu Berlin, auf die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und auf die Hamburger Kunsthalle. Einzelne Werke finden sich auch in Hessen, zum Beispiel in Kassel. Dort befindet sich in der Hessen-Kassel Heritage, der ehemaligen Museumslandschaft Hessen-Kassel, ein besonderes Bild. Flusslandschaft heißt es. Besonders ist dieses Bild deswegen, weil es von beiden Seiten bemalt ist, aber nur von einer Seite aus betrachtet werden kann. Lara Schehader hat dazu Christiane Lokatis befragt, Leiterin der grafischen Sammlung von Hessen-Kassel Heritage.
Zwei Bilder, eins bei Tag, eins bei Mondschein. Das kennt man besonders aus der Romantik. Aber dieses hier von Caspar David Friedrich ist ein und dasselbe Bild. Einziger Unterschied ist die Beleuchtung. Damit es sichtbar wird, muss es von zwei Seiten angestrahlt werden, denn die Rückseite ist auch bemalt.
Das war eine Mode, die um 1780 in England aufkommt und sich dann wie ein Feuer in Europa verbreitet. Man muss sich vorstellen, dass die Menschen damals überhaupt keine Medien, wie wir heute, gewohnt waren. Für die war das unglaublich spektakulär, wenn sie ein Bild hatten. Und dann erschien plötzlich etwas, was man vorher nicht gesehen hat. Das war sensationell.
Doch dann war die Mode um Transparentkunst auch schnell wieder vorbei. Denn auf den ersten Blick wirkt das Bild im Vergleich zu anderen unspektakulär. Umso wertvoller ist es heutzutage. Friedrichs Werke sind zum Teil mehrere Millionen Euro wert. Eins seiner Lieblingsmotive, ein Liebespaar, das nie gemeinsam glücklich werden kann, es aber trotzdem immer weiter versucht.
Es ist ja im Grunde ein Sinnbild einer gemeinsamen Lebensreise. Und dieses Ziel, was sich in der Ferne auftaucht, ist in der Regel nicht erreichbar. Das Glück ist da, wo du nicht bist. Das ist das Motto der deutschen Romantik.
Caspar David Friedrich wollte vor 200 Jahren wahrscheinlich nur eines: beeindrucken, vor allem Frauen. Das Bild kann überhaupt nur in abgedunkelten Zimmern gezeigt werden, vor einem Fenster, wenn draußen die Sonne scheint.
Er hat erstmal die ganze Fläche in einem Ton eingefärbt und dann hat er mit einem scharfen Instrument im Grunde die Farbe wieder rausgekratzt. Und dabei hat er natürlich auch das Papier in Partien ausgedünnt.
Schon seit einem Jahr erforscht Christiane Lukatis, wie die Beleuchtung wohl damals funktioniert hat.
Tageslicht vom Fenster hatte er, musste nur das Atelierfenster abdunkeln. Und so eine moderne Öllampe hatte er auch. Und er wird genauso wie wir gespielt haben und ausprobiert haben.
Das Original wird hier im Schloss Wilhelmshöhe sicher aufbewahrt. Zu empfindlich und wertvoll ist es, um ausgestellt zu werden. Eine Kopie ist in der neuen Galerie in Kassel zu sehen.
Und zwar bis Ende des Jahres. Lara Schehada über das Bild Flusslandschaft von Caspar David Friedrich, das zur Sammlung der Hessen-Kassel Heritage gehört. Die Werke von Caspar David Friedrich sind ziemlich bekannt und ziehen viele Menschen an. Das hat man bei den diesjährigen Ausstellungen in Berlin und in Hamburg gesehen und das wird sich wahrscheinlich auch in der aktuell laufenden Ausstellung in Dresden bestätigen. Alle wichtigen Gemälde und Zeichnungen von Caspar David Friedrich aus Hamburg, Berlin und Dresden an einem Ort zu versammeln, ist aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich. Nur digital geht das. Dafür gibt es jetzt ein Webportal. Dort kann man sich an die 250 Bilder und Skizzen von Caspar David Friedrich anschauen und sogar herunterladen und ausdrucken. Die Plattform nennt sich cdfriedrich.de. Clara Blomeyer ist wissenschaftliche Koordinatorin für dieses Webportal und ich habe sie gefragt, was die Idee hinter cdfriedrich.de ist.
Also die Intention hinter dem Webportal geht zurück auf eine Initiative der Hamburger Kunsthalle gemeinsam mit den staatlichen Kunstsammlungen in Dresden und der Alten Nationalgalerie in Berlin. Diese drei Museen haben die größten Bestände zu Caspar David Friedrich weltweit und haben ja dieses Jahr auch das Jubiläumsjahr zu Caspar David Friedrich mit ihren Ausstellungen schon bereichert oder tun es noch. Dresden hat letzte Woche eröffnet und da war es uns ein Anliegen, dieses Jubiläumsjahr auch mit den zeitgemäßen digitalen Methoden und Möglichkeiten zu befüllen und zum Leben zu erwecken.
Welche Werke werden denn da gezeigt? Also was zeigen Sie, die Gesamtbestände der Museen oder nur ein Teil?
Das Webportal soll ja die drei Jubiläumsausstellungen ergänzen. Das heißt, es führt Gemälde und Zeichnungen aus den drei beteiligten Häusern zusammen zu einem digitalen Gesamterlebnis und es beinhaltet aber auch weitere Hauptwerke des Malers, denn wir wollen uns ja jetzt nicht auf die drei Museen beschränken, sondern wir wollen ja ein möglichst gut nachvollziehbares und ganzes Bild des Werks Caspar David Friedrichs zeichnen und haben deswegen auch zum Beispiel die Kreidefelsen von Caspar David Friedrich, die im Kunstmuseum Winterthur zu sehen sind, mit integriert und einige andere.
Wie ist das Portal konzipiert? Also ich sehe die Bilder und bekomme ich dazu auch Erklärungen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das Besondere am Digitalen ist ja, dass wir hier Werke zusammenbringen können, die im analogen Raum so aus konservatorischen, aus finanziellen Gründen vielleicht auch gar nicht zusammen in eine Ausstellung gebracht werden können. Aber darüber hinaus, also es ist eine Online-Sammlung einerseits, aber was im Webportal das Besondere ist, also wir haben hier Schnittstellen zu den einzelnen Datenbanken der Museen, dieser drei Hauptmuseen und andere Inhalte sind dann somit noch eingeflossen. Aber wir finden also auch noch weitere multimediale Inhalte auf dem Webportal. Ich spreche jetzt ganz konkret von der Chronik, das ist das Herzstück des Webportals. Hier kommen die Online-Sammlungsbestände zusammen. Da kann man sich was anhören, da kann man auch mal an der Umfrage teilnehmen und ganz genau in die Bilder reingehen. Und das soll auch der Mehrwert im Digitalen sein, dass man hier noch näher an die Bilder rankommt, als das überhaupt im Analogen in der Ausstellung möglich wäre. Und man kann auch, das ist auch noch ein tolles Feature, man kann sich auch alle Bilder, die sind alle gemeinfrei, von den Museen hier in bester Qualität herunterladen über die Chronik. Da sind Zitate des Künstlers anzuhören, da sind einzelne Audionummern, die zum Beispiel in der Hamburger Kunsthalle in der Ausstellung im Audioguide für die Sonderausstellung zu hören waren, die sind jetzt hier direkt bei den Werken vermerkt. Es sind aber auch Ereignisse aus dem Zeitgeschehen, also aus der Lebenszeit Caspar David Friedrichs und Ereignisse aus der Biografie Friedrichs mit Begegnungen, mit Ereignissen in der Karriere, privat. Das sind alles Filter, die man ein- und ausstellen kann, ähnlich wie man das jetzt vielleicht aus dem Online-Shop kennt oder so. Das heißt, man kann selber einstellen, welche Inhalte interessieren mich, was ist in der irgendwie Umweltereignisse gewesen. Also zum Beispiel der Vulkanausbruch. Das ist der Vulkanausbruch der Tambor, der dafür gesorgt hat, dass man von dem Jahr 1816 in Europa von dem Jahr ohne Sommer spricht, weil dieser Vulkanausbruch mit der immensen Aschewolke, die die ganze Atmosphäre vereinnahmt hat, dazu geführt hat, dass es eben zu Ernteausfällen, zu massiven Regenfällen und eben zu sehr wenig Lichteinstrahlung geführt hat. Und dadurch hat der enorme Armut auch mit sich gebracht auf der ganzen Welt, der auch einen Einfluss auf Caspar David Friedrichs gehabt hat. Und das kann man dann sehen, wenn man gleichzeitig zum Beispiel Werke Friedrichs sich auch anzeigen lässt und dann sieht, ah ja, interessant, in der Zeit hat er also ganz andere Farbigkeiten auch oder die Himmel haben mehr Gelbtöne. Und das ist was, was man dann erst entdecken kann durch diese Zusammenstellung.
Sagt Clara Blomeyer, wissenschaftliche Koordinatorin für das Webportal cdfriedrich.de. Dort kann man an die 250 Bilder und Skizzen von Caspar David Friedrich betrachten und die Geschichten zu diesen Bildern nachlesen. Und soweit HR Infokultur zu Caspar David Friedrich, dessen 250. Geburtstag in diesem Jahr begangen wird. Mein Name ist Pablo Díaz.